So komm, Heiliger Geist, und erleuchte uns wieder. Führe uns. Lass uns in diesen schlichten Worten des alten Apostels Johannes diese Tiefen erahnen, die er in sich erlebt und versucht, seinen Mitchristen zu erklären. Darum bitten wir dich. Amen. Wir wollen jetzt einen Sprung machen, das dritte Kapitel überspringen, denn wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Im dritten Kapitel am Anfang steht dieses bekannte Wort: Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Also Johannes bringt uns hier eine Verheißung, die kein Mensch ahnt. Denn Kinder Gottes, was gibt es noch Größeres, als an diesem Wesen Gottes teilzuhaben? Und er bringt wieder sehr deutlich die Gebote und vor allem das Liebesgebot. Aber wir wollen jetzt auf das vierte Kapitel schauen. 1. Johannesbrief, viertes Kapitel, der Vers 1. Es geht jetzt um die Unterscheidung der Geister. Er sagt, das ist notwendig gegenüber diesen Pseudopropheten. Und diese Unterscheidung ist auch möglich durch das Christusbekenntnis, das wir in uns haben. Geliebte, glaubet nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind ausgegangen in die Welt. Ein sehr wichtiges Wort für uns heute auch, vielleicht gerade für uns. Also es geht jetzt, Johannes, um die Unterscheidungsgabe für die Christen, damit sie diese verführerischen Reden der Irrlehrer verstehen können, dass sie nicht reinfallen. Obwohl er ja geschrieben hat, dass sie, die Christen, die Wahrheit kennen und vom Geiste Gottes innerlich belehrt werden. Das haben wir ja betrachtet. Da hat er aber doch jetzt die Sorge um ihr Durchhaltevermögen. Ich denke, das haben wir bei uns selber auch. Und es ist eine berechtigte Sorge. Und darum gibt er jetzt ein wichtiges Kriterium an. Diese sogenannte Unterscheidung der Geister. Denn Johannes bringt also gleichsam das Wirken dieser Verführer wieder zusammen mit dem Antichrist. Und er nennt diese Irrlehrer jetzt Pseudopropheten. Bis jetzt hat er sie ja Falschlehrer genannt, hat sie Antichristen genannt und jetzt spricht er von Pseudopropheten. Er meint aber immer noch die gleichen. Warum? Wohl deshalb, weil solche Leute behaupten, im Geiste Gottes zu reden. Das ist ja der Prophet, der im Geiste Gottes redet. Also wenn er sie plötzlich Pseudopropheten nennt, müssen das Leute sein, die behaupten, sie reden im Geiste Gottes. Diese Leute heute zu erleben, ist kein Problem. Wie viele sprechen, dass sie im Geiste Gottes reden. Aber was sie sagen, stimmt nicht überein mit diesem Geiste Gottes. Sie sagen manchmal Dinge, die man nicht mit dem Wort Gottes vergleichen kann. Pseudopropheten, sagt er. Und wissen Sie, bei der Unterscheidung der Geister, die auch Johannes hier anfügt, muss man unterscheiden. Wenn einer sagt, wie es Johannes immer wieder betont, Christus ist nicht Mensch geworden, das ist klar, dann weiß man, wo man dran ist. Ja. Aber bei diesen Pseudopropheten, auch heute, die gleichsam behaupten, dass sie im Geiste Gottes reden, die reden fromm. Wenn sie, die reden so, dass sie das gar nicht merken, dass da in ihren Worten Irrtum ist. Aber wenn sie, sagt Johannes, wenn ich das Göttliche in mir habe, die Wahrheit, was ist das Göttliche? Die Liebe, dann werde ich einfach spüren, da stimmt was nicht. Ich habe schon zigmal das Beispiel erzählt vom Hotzenwald. Das wurde bei uns immer erzählt. Es war ja vor 150, 200 Jahren die Aufklärungszeit, und da hat es halt auch vagabundierende Verkünder gegeben. Also die so, ja, heute immer sagen Volksmissionen machen, die so durch die Lande streichen und in den Gemeinden predigen. Und da wird erzählt, da kam auch mal so ein fremder Prediger in diese Gemeinde, in das Dorf. Und während er predigte, stand eine einfache Bäuerin hinten auf, nicht? Die waren ja schön eingeteilt, Frauen, Männer, Mädchen, Buben. Ist aufgestanden, ist der Mittelgang vorgelaufen, hat auf der einen Seite ihre Mädchen rausgeholt und auf der anderen Seite ihre Buben und gesagt, kommet Kinder, kommet, das ist nicht mehr unser Kleibli. Kommet Kinder, kommet, das ist nicht mehr unser Glaube. Das ist ein so tolles Beispiel. Sehen Sie, das ist das, was Johannes sagt. Diese Frau hat die Wahrheit in sich gehabt. Das ist das Göttliche. Das ist nicht etwas Gelerntes. Und auf das müsst ihr euch besser verlassen, Leute. Ihr glaubt noch nicht ganz dran. Stimmt's? Stimmt's? Wir suchen überall Unterscheidungskriterien. Wir suchen überall Erklärungen. Hört doch auf euer Inneres. Oder glaubt es immer noch nicht, dass Gott in euch ist? Dass ihr in der Gottesgemeinschaft seid? Dass das Licht in euch ist und dass jeder Schatten sofort im Lichte erkenntlich wird. Nicht? Ich meine, nicht jedes Gefühl ist dann schon ein unterscheidender Geister, also da wollen wir schon auch unterscheiden. Aber achtet mal ein bisschen drauf. Nicht? Also Johannes spricht von einer großen Zahl, von einer großen Zahl von diesen Pseudopropheten, von diesen Verführern, die mit großer Selbstsicherheit und Redegewandtheit auftreten. Und wenn er sagt, sie sind ausgegangen in die Welt, dann will er sagen, sie ziehen überall herum. Und die Christen können überall auf sie stoßen. Sie betreiben eine weltweite Wirksamkeit. Das ist gemeint. Sie sind ausgezogen in die Welt. Und deshalb mahnt Johannes, prüfet die Geister. Und Johannes warnt also, von einem Blinden einfach Glauben schenken. Wenn man zu schnell einem den Glauben schenkt. Wissen Sie, es ist immer so schwierig, die Dinge auch ein bisschen beim Namen zu nennen, weil man ja niemand wehtun will. Das sind ja nicht böse Menschen. Aber es ist heute sehr stark. Und sie sprechen von Gott. Aber sie bringen oft die Menschen von der vollen Wahrheit weg. Wenn Sie, ich habe ein Bedenken, das sage ich Ihnen jetzt einfach mal, und das tun Sie bei sich selbst überlegen, Sie können anders urteilen, anders denken, wie ich. Aber überlegen Sie doch mal, wir erleben mit Christen, die ich schätze, muss ich sagen, Katholiken, die Kirche verlassen, weil sie sagen, in der Gruppe, in jener Gruppe ist mehr Leben. Bei uns ist alles tot. Und mein Problem ist, was ist Leben? Ist es Leben, wenn wir schon liebevoll mit uns umgehen? Das ist schon mal ganz christlich, von dem abgesehen. Wenn wir auch frohe Gefühle haben, ist das schon die Wahrheit? Oder ist da nicht viel Egoismus drin? Ich Sucht, wo ich nicht Gott suche, sondern meine Gefühle. Wo ich Geborgenheit finde. In einer katholischen Gemeinde finden Sie wenig Geborgenheit. Das sind oft Eiszapfen. Die gehen zwar in Kirche, aber gucken sich nicht da. Das sind keine schlechten Menschen, verstehen Sie? Aber es wird nicht, leider noch nicht, nicht überall, auf den Einzelnen eingegangen. Das heißt also auch die anderen angesprochen, dass sie sich zu Hause fühlen, wenn sie in Kirche kommen. Also nicht in der Kirche, das kann ja vorher sein oder nachher, verstehen Sie? Das fehlt ein bisschen bei uns. Was bei anderen wieder ganz massiv ist und gepflegt wird. Aber meine Frage, mein Bedenken ist, was suchen diese Menschen dort, Sie suchen etwas Menschliches, das ist vollkommen klar, was wir eigentlich auch bieten könnten, aber nicht tun, leider noch nicht, weil wir vielleicht noch zu groß sind, noch zu groß sind. Aber das ist keine Ausrede. Wenn Sie, aber was mein Denken ist, was ich Ihnen sagen will, unterscheiden Sie doch bitte. Ob ich jetzt in einer so Gebetsgruppe, Gemeinde oder wie soll ich das nennen, mich zu Hause fühle, das ist ideal. Aber ist das wirklich Gottes Verherrlichung schon? Ich fühle mich zu Hause. Ich gebe dafür die Sakramente auf. Ich gebe dafür große Dinge auf. Aber das ist einfach was anderes. Da ist Leben, ja. Da ist nett. Wissen Sie, wir finden dort Dinge, die wir bei uns haben müssten. Obwohl wir immer aufpassen müssen, was suche ich? Suche ich einfach nur Geborgenheit, zu Hause sein, mein Gefühl, oder suche ich Gott? Und wo finde ich die Quelle des Heils? Also tun Sie mal selber überlegen, denn das scheint mir einfach heute alles durcheinander zu gehen. Wo die Menschen nicht mehr richtig unterscheiden, davonlaufen. Ich verstehe es, menschlich verstehe ich, weil so viele verletzt sind und eigentlich auch im kirchlichen Bereich ein Zuhause suchen, was eigentlich vollkommen richtig ist. Wo wir uns noch viel mehr anstrengen müssten. Aber es darf nicht bei diesem menschlichen Zuhause bleiben, es muss zu einem tieferen Zuhause, es muss da drin werden. Ja. Und ich habe mich auch schon gefragt, also gut, das weiß ich nicht, das kann ich nicht durchschauen, aber gibt es in diesen Kreisen, die ich jetzt so angedeutet habe, gibt es da auch Mystiker? Ich habe bis jetzt noch nichts gehört. Ich kann es aber nicht behaupten und nicht widerlegen. Das wäre ein Kriterium der Echtheit. Ich will Sie nicht verunsichern, aber mir ist einfach darum, dass wir unterscheiden, so wie Johannes ganz klar, wo ist die Wahrheit? Wo ist das ganze Licht? Oder wo ist Mischung, wo zu viel das Göttliche benutzt wird, um das Menschliche zu finden? Es ist immer schwierig, das auszudrücken. Man kann Unrecht tun und das ist nicht gedacht. Sondern mir geht es nur um Sie jetzt, nicht um andere. Wenn Sie so Dinge erleben, dass Sie selber unterscheiden, um nicht plötzlich irgendwo anders zu landen, wo es Ihnen wöhler ist als in der katholischen Kirche. Sie verstehen. Sehen Sie, dass Sie unterscheiden, was finde ich dort, was verliere ich hier. Und da merken Sie, das ist oft nicht groß mit Gefühlen verbunden, das, was ich verliere hier, sondern es ist objektive Wirklichkeit. Und das ist für mich auch heute eine wichtige Sache der Unterscheidung. Ja, ich weiß nicht, menschlich verstehe ich das, was die suchen, ich verstehe das. Und das ist bei uns manchmal nicht finden in diesen Mammutpfarreien, verstehe ich. Aber es geht ja jetzt um die zuhören, nicht um die anderen, wir reden ja nicht über andere, sondern passen Sie auf, Sie können genauso einmal in so eine Situation kommen und sagen, das ist es, das habe ich gesucht. Aber Sie vergessen zu fragen, was habe ich verloren? Nicht? Ich habe nichts dagegen, mit solchen Christen zu beten und zu singen. Überhaupt nicht, mache ich auch. Verstehen Sie? Aber ich muss aufpassen. Aufpassen heißt unterscheiden. Dass nicht auch ein gewisser Geist, von dem Johannes spricht, plötzlich über auf fromme Worte auf mich übergeht. Ich habe halt schon zu viel erlebt mit solchen Menschen, die plötzlich an allen möglichen Glaubensartikeln der katholischen Kirche begonnen haben zu zweifeln. Plötzlich, wo sie selber nicht verstehen. Das ist Unterscheidung der Geister, wissen Sie. Mir geht es um diese Unterscheidung der Geister. Die sind alle fromm, diese Geister. Wenn sie es nicht wären, brauche ich keine Unterscheidung, dann weiß ich es. Verstehen Sie, das ist das Problem. Das sind alles fromme Geister nach außen. Und wissen Sie, ich sage immer, wenn der Teufel einen Heiligen angeln will, so einen wie Sie, dann hängt er keinen Teufel an die Angel, sondern einen Heiligen. Sie beißen bloß in einen Heiligen ein, aber nicht in einen Teufel, verstehen Sie? An einen Scheinheiligen. Sehen Sie, das heißt, er versucht uns mit etwas Positivem zu gewinnen. Und das ist mein Anliegen. Ich will also wirklich keine Anregungen oder so irgendwie abtun, aber ich habe halt zu viel schon erlebt, wo ich einfach merke, wie da über das Religiöse, über das Fromme, über wirklich toll, ja, sogar über tolle Verkündigung Menschen plötzlich von der Wahrheit abdrifteln. Ja. Das ist das, was Johannes sagt, wo er einfach doch ein bisschen Angst hat, dass die Einzelnen mit der Zeit doch wieder müde werden. Darum spricht er hier sehr deutlich von dieser Unterscheidung der Geister. Also er sagt, dass diese Pseudopropheten betreiben eine weltweite Wirksamkeit. Und Johannes mahnt, prüfet die Geister. Prüfet die Geister. Wenn Sie, wenn der Teufel auf der Stelze kommt, brauche ich keine Prüfung mehr. Den kennt man. Am Schwanz. Ja? Also jetzt bildhaft gesprochen. Johannes warnt also vor einem blinden, einfach Glauben schenken. Wenn einer von Christus redet, dann schenke ich ihm einfach Glauben. Da muss man unterscheiden. Das sagt er. Dann der zweite Vers. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus als den im Fleisch gekommenen Christus bekennt, ist aus Gott. Also jetzt weist Johannes auf das Unterscheidungsmerkmal des Christusbekenntnisses hin. Der Geist Gottes ermöglicht im rechtgläubigen Christen das Bekenntnis, nämlich, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, also Mensch geworden ist. Wir haben ja am Anfang gesagt, Johannes legt ganz großen Wert auf die Menschwerdung. Und dem entspricht im nächsten Vers dann, dass als Gegenstück der Geist des Antichrist. Beide Geister stehen einander entgegen. Und er sagt, den Geist Gottes erkennt man an der Formel, Jesus Christus ist im Fleisch gekommen. Wenn Sie, und dieses Bekenntnis hat ja Konsequenzen. Jesus Christus ist im Fleisch gekommen. Und das bekennen ja normalerweise die meisten Christen. Ja, gut. Zu meiner Zeit, als ich studiert habe, hat uns der Neutestamentler, der Professor für Neues Testament gesagt, er hat von einem protestantischen Theologen gelesen, der hat es damals veröffentlicht, der hat geschrieben, er kennt keinen seiner Kollegen, also keinen protestantischen Theologen, der noch an die Gottheit Christi glaubt. Damals schon. Wissen Sie, warum hat Papst Benedikt in Erfurt über die heiligste Dreifaltigkeit geredet, das Normalste von der Welt für einen Christen? Warum? Warum hat er gesagt, hat er nichts Gescheites zu sagen gewusst, also über die heiligste Dreifaltigkeit, das weiß doch jeder, als Einheit der Christen. Also ist das nicht so ganz selbstverständlich. Also ich hoffe, dass das überwunden ist. Sie betonen ja heute Christus sehr stark, ich bin ja froh. Aber ich sage Ihnen nur so Dinge einmal, dass wir sollten nicht blind sein. Wir müssen einfach auch die Dinge sehen. Das gilt bestimmt nicht für die normalgläubigen Christen. Auch die evangelischen Mitchristen. Aber wir müssen wissen, was da auch unter der Decke schwärmt. Und das hat seinen Ursprung. Also, Jesus Christus ist im Fleisch gekommen, das hat Konsequenzen. Wenn er im Fleisch gekommen ist, dann ist die ganze Gnade sichtbar geworden. Und dann bleibt auch die Gnade sichtbar. Und zwar in den Sakramenten und im Geheimnis der Kirche. Ja? Das ist die Konsequenz dieses Bekenntnisses. Jesus Christus ist im Fleisch gekommen. Die Gnade Gottes ist uns geschenkt durch die Menschheit Jesu. Und diese Gnade, die uns weitergegeben wird, geht immer über sichtbare Zeichen seither. Das ist ja die Konsequenz. Ja. Und wenn ich sage, ich brauche die Sakramente nicht, nicht? Wisst ihr, wir müssen es mal klar sein. Was ich in einem Sakrament empfange, können Sie durch ein Leben der Buße nicht erreichen. Das muss uns mal klar sein. Im Sakrament handelt Gott selber. Und wo Gott selber handelt, das kann niemals ich selber zusammenbringen. Und wenn ich ein Leben lang Buße tue, werde ich nie die Gnade erreichen, also gleichsam durch mein Werk, was ein Sakrament offen empfangen, würdig empfangen, in mir an Gnade bewirkt, weil das dort handelt Gott selbst. Das muss uns mal klar sein. Und das ist vielen von uns nicht mehr klar. Verstehen Sie? Und das ist die Konsequenz dieses Bekenntnisses. Gott, Christus ist im Fleisch gekommen. Die Gnade ist sichtbar, hörbar. Und das Sie erleben, sind in jedem Sakrament sichtbares Zeichen und hörbarer Wort. Ja, genau. Ja. Also deshalb ist es nicht bloß die Formel, ja, sondern auch die Konsequenz der Formel. Diese Pseudopropheten, von denen Johannes spricht, glaubten Jesus Christus als Löser von Sünden nicht. Sie haben ihn also, sind einen Weg der Selbsterlösung gegangen. Oder es war nicht mehr notwendig. Sie glaubten, auf einem anderen Heilsweg zu Gott zu kommen. Und diese Formel entlarvt auch heute noch die Irrlehrer und die Pseudopropheten. Und Sie kennen ja die ganzen, sagen wir, die ganzen östlichen Formen, die da oft bei uns da so hereinfließen, sind ja alles Formen der Selbsterlösung. Das ist genau die Richtung. Sind alles Formen der Selbsterlösung. Diese östliche Meditation und so weiter sind Formen der Selbsterlösung. Brauche ich keinen Löser. Sehen Sie, Sie merken, das ist sehr akut. Wenn Johannes sagt, wir müssen die Geister unterscheiden, und er sagt konkret, warum oder worin. Wissen Sie, ich rede immer nicht so ganz gern darüber. Ich muss ehrlich sagen, wenn man da immer falsch verstanden werden kann, also man andere runtertut und so, geht's doch gar nicht. Gott schaut auf das Herz bei jedem. Ja? Aber man muss ja objektiv etwas erklären dürfen. Ja? Das wird nicht jeder verstehen, leider. Aber Johannes hat den Mut, und er ist mein Namenspatron, einfach das zu sagen. Und er fragt nicht, regt sich die Leute auf oder nicht. Das kann sich ja jeder, jeder darf ja selber darüber nachdenken und selber entscheiden, ob der Johannes damals recht hatte oder nicht. Dann Vers 3. Und jeder Geist, der Jesus nicht kennt, ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er kommt, und jetzt ist er bereits in der Welt. Also Johannes nennt noch einmal eine solche Kurzformel für die Unterscheidung. Jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Ich sage jetzt einfach nochmal Dinge, die einfach praktiziert werden in unserem katholischen Bereich. Wenn ich Meditation mache mit Om oder solchen Worten, das sind Götternamen, stehen, dann ziehe ich diese Kraft in mich hinein. Wenn ich bestimmte Übungen mache in einer solchen Weise, dann zieht, wenn ich genau mich an diese Dinge halte, dann ziehe ich durch meine Übungen, das sind keine Sportübungen, die sind nicht neutral, ziehe ich die Geister an. Stehen Sie? Das heißt, es geht überhaupt nicht um Christus, sondern es geht um etwas ganz anderes. Ja? Die Leute wissen es oft nicht. Darum sagt es ihnen jetzt der Johannes. Ja? Jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, sondern einen anderen Namen mit, ist nicht aus Gott. Gemeint ist also nicht hier der historische Jesus in dem Sinn, sondern eben Jesus als der Sohn Gottes. Eben als der Erlöser. Und die Pseudopropheten, die zerstören den Glauben an Jesus als den menschgewordenen Gottessohn. Und deshalb bekennen wir Christen, wir bedürfen des Jesus Christus, der im Fleisch gekommen ist, zu unserem Heil. Wir bedürfen ihn. Es gibt kein Heil ohne Christus. Und wer diesem Glaubensbekenntnis widerspricht, ist nicht aus Gott, sagt Johannes. Ist nicht aus Gott, das ist ein unheimliches Wort. Es ist der Geist des Antichrist, der Geist des Antichrist. Also es geht jetzt nicht um den Antichrist selber. Er sagt ja, der wird kommen, das ist von Anfang an, ist das klare Lehre. Sondern um solche, die diesen Geist des Antichrist jetzt schon in sich tragen. Das ist gemeint. Also diese Irrlehrer oder Pseudopropheten, wie es Johannes nennt, weisen auf letzte Stunde hin, von der wir heute Morgen gesprochen haben. Also sie weisen auf den Zeitabschnitt, in dem der Antichrist kommt, wie ihr ja gehört habt. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, das ist eine Privatmeinung, aber diese vielen Spaltungen in unserem Christsein scheint mir eine gefährliche Situation zu sein, wenn der Antichrist auftritt. Wenn wir schon nicht mehr eins sind, wie sollen wir gegen den Feind antreten? Wie? Nicht drum ist das Drängen der Kirche seit dem Vatikanum sehr stark auf die Einheit hin. Aber Sie wissen selber, wie schwer das ist. Nun, Johannes bringt jetzt in den folgenden Versen zu den Gedanken, die Christen sind von den Pseudopropheten zutiefst verschieden. Also es geht immer um diese Unterscheidung noch. Und zwar im Vers 4, ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie besiegt, weil der, der in euch ist, größer ist als der in der Welt. Ihr habt sie besiegt. Diese Geister des Antichrist. Besiegt, sagt er. Ihr seid aus Gott. Also er spricht ihnen das immer wieder ganz tief an, was in ihnen ist. Und Sie merken, das geht durch den ganzen Johannesbrief. Der paukt das denen richtig ein. Und ich denke, dass es bei ihnen angekommen ist. Ihr habt alles in euch. Die Wahrheit, das Licht, das Gott selbst. Nicht, was braucht ihr denn noch? Ja. Johannes bestärkt nun die Gläubigen in ihrer Zuversicht, dass sie vor diesen gefährlichen Gegnern nicht kapitulieren brauchen. Er versichert ihnen, dass sie aus Gott stammen. Ich möchte einfach wieder sagen, wissen Sie, das kann sein, das ist jetzt tief in ihnen. Und Sie werden aber merken, es ist einfach eine Gefahr für uns alle, wenn wir wieder irgendwo draußen sind, wo dann andere Dinge plötzlich auf uns zukommen, dass wir plötzlich aus diesen Tiefen herausgehen und wieder in den Kopf und anfangen nachdenken, da könnte es auch sein, was der sagt. Sehen Sie, und achten nicht mehr auf diese Sicherheit, mit der Johannes sagt, bleib doch bei dieser Erkenntnis. Nicht? Bleib bei dieser Erkenntnis. Ihr habt die Wahrheit in euch, das Licht in euch, ihr habt die Kraft in euch, ihr habt bereits diese Geister besiegt. In euch. Ja. Lasst sie doch nicht neu rein. Ja. Also, wissen Sie, aber das ist unser menschliches Ding, was der Johannes ja sieht. Ratio ist wichtig. Fides et ratio. Das, Sie kennen ja das vom Papst Benedikt, das ist ihm so wichtig. Verstand und Glaube gehören zusammen. Aber der Verstand fängt immer wieder mal an zu, naja, das besser wissen oder könnte nicht der auch recht haben, nicht? Und Sie kennen ja diese manche Schriften, die sind so raffiniert gemacht, also da kommen manchmal Leute und sagen, ja, ich habe doch das gelesen, das stimmt ja gar nicht. Da habe ich gesagt, ja, stimmt das, was Sie gelesen haben. Das ist, sobald es über den Verstand geht, kann das manchmal gefährlich werden. Und wir vergessen die Kraft, die in uns ist, wo wir eigentlich die Sicherheit hätten. Ja. Und das, was ich mit dem Verstand erkenne, stimmt ja überein mit dem, was in mir ist. Ne? Das ist ja einleuchtend. Aber wie gesagt, er kann immer wieder leicht verführt werden. Also Johannes versichert ihnen, dass sie aus Gott stammen. Der Gegensatz zwischen den Christusgläubigen, wie er es nennt, und den Christusleugnern bestimmt, der Gegensatz bestimmt das Sein und das Verhalten. Das ist nicht einfach nur eine Meinung der einen und eine Meinung der anderen, so ist ein Sein. Das ist in uns. Unser ganzes Sein ist von dieser Wahrheit, von diesem Göttlichen durchdrungen. Das ist das, was er da uns sagt. Und daraus ergibt sich unser Verhalten. Es ist also ein Sein und ein Verhalten. Und aus ihrem Reden und auch Handeln erfährt man, also dieser Pseudopropheten, aus ihrem Reden und ihrem Handeln erfährt man, wer sie im Grunde sind. Wer sie sind. Johannes geht es um das Sein, wer sie sind. Johannes beruhigt und stärkt seine Zuhörer, dass sie den Widersacher bereits besiegt haben. Jetzt sollen sie nicht neu mit ihm verhandeln, ja, auf Deutsch gesagt. Und der Grund ihres Sieges, und das ist die Quelle ihrer Kraft in ihnen, der Grund ihres Sieges ist die Quelle ihrer Kraft in ihnen. Das, was in ihnen ist, das hat über diese falschen Propheten gesiegt, deren Ideen. Und diese Gegenüberstellung, der in euch und das andere Wort, der in der Welt, diese Gegenüberstellung, der in euch, der in der Welt, drückt aus, dass der Geist des Antichrists von diesem widergöttlichen Weltherrscher ausgeht. Der in der Welt und der in euch. Dann der Vers 5. Sie sind aus der Welt und deshalb reden sie aus der Welt und die Welt hört auf sie. Also diese falschen Propheten, sagt Johannes, sind von der Welt. Und Jesus sagt schon Ähnliches im Johannesevangelium 8,23, dass sie von unten kommen, von dieser Welt seien. Also auch im Johannesevangelium ist die Welt immer das Widergöttliche. Da sie also innerlich nicht zu der Gemeinde gehörten, innerlich nicht zur Gemeinde gehörten, hat sie die Gemeinde bereits ausgeschieden, wie Johannes schon früher sich geäußert hat. Und jetzt rufen sie ihr falsches Bekenntnis in die Welt hinein. Sie tun es in der Art der Welt, weil sie das reden, was die Welt hören will. Und die Welt nimmt ihre Botschaft gern an, weil sie ihr entspricht. Und deshalb haben diese Irrlehrer auch Erfolg in der Welt. Und so erklärt sich zu allen Zeiten der Erfolg dieser Pseudopropheten, dieser Irrlehrer. Auch das ist leider heute feststellbar. Auch bei uns. Nicht, wo man sagt, ja, wir bringen bestimmte christliche Gruppen ihre Thesen mit der Heiligen Schrift überein. Wo man diese Widergegensätze einfach nicht mehr verstehen kann. Nicht? Also Sie spüren, es ist sehr, sehr konkret und es ist wichtig, die Augen offen zu halten. Und Sie merken selber, dass wir ja, ich sag's ruhig, Katholiken in einer sehr starken, in unserem Umfeld, Deutschland und so, wandersweise und so, eine Minderheit sind. Von diesem Denken, viele von uns denken nämlich auch nicht mehr so. Stehen Sie, und die Gefahr sehe ich einfach darin, dass man langsam überlegt, müssen wir nicht doch ein bisschen moderner werden? Müssen wir sich nicht ein bisschen dem angleichen, wie es dann manche ausdrücken. Da gibt es verschiedene Begriffe jetzt dafür, nicht? Und wie es auch, ich denke an einen sogenannten christlichen Minister, der gesagt hat, ja, wir müssen uns doch orientieren an dem, was jetzt ist. Also wenn jetzt man so denkt und wenn man so lebt, dann muss man das berücksichtigen. Ja? Wenn Sie, und Sie kennen das ja selber alles, Sie können es ja jeden Tag lesen oder hören. Wenn Sie, und da, das ist ja eine große Gefahr. Und das ist, glaube ich, das, was der Johannes will und was mein Anliegen auch ist. Dass die, die den Weg ganz gehen, sie kommen sich komisch vor, die sind in dieser Welt altmodisch und hintertupfig. Und verstehen Sie, ihr Denken ist einfach nicht mehr übereinstimmen mit dem Denken. Ich denke jetzt doch mal bloß an das Europäische Parlament. Verstehen Sie, was die da vor kurzem abgestimmt haben, das haut doch den fasten Boden durch. Wenn Sie die Zahlen nehmen, was da abgestimmt worden ist, über das Leben, ja, also von denen 600 und gerade noch, glaube so über 100 dafür waren. Und der eine hat sich enthalten und die andere waren dagegen. Sehen Sie, wo ich sage, was ist das für ein Club? Haben Sie da wirklich die Letzten, wo Sie nicht mehr brauchen konnten, in den Parteien da hingeschickt? Sehen Sie, also das, da merken Sie, da sind wir total draußen, wenn wir noch anders denken. Wenn wir noch nach dem Wort Gottes glauben. Sehen Sie, und da sehe ich eine große Gefahr. Dass das Drängen kommt immer wieder. Dass ich höre, man erlebt es ja. Also müssen wir nicht doch ein bisschen umdenken? Müssen wir das nicht doch ein bisschen anders sehen? Ja, ist das noch zeitgemäß? Oder, ja? Wir sind in einer großen Gefahr, wenn wir so klein noch sind, die noch klar denken, klar nach dem Wort Gottes glauben. Sehen Sie, da sehe ich eine Gefahr. Und da müsst ihr aufpassen. Und das ist der Johannes. Lest den Johannesbrief. Der hat diese Gemeinden gemeint. Das war damals nicht anders. Halt auf ihre Weise. Heute ist es viel stärker, weil durch die Kommunikationsmittel und so weiter kommt es ja in jedes Haus und überall rein. Verstehen Sie? Das ist ja viel, viel, viel dichter. Und da keine Angst haben und wissen, wir haben es besiegt in uns. Wir haben diese Kraft in uns. Weißt du, und nicht wieder alles in Frage stellen, was in uns ist. Das ist Johannes. Und da möchte ich euch bestärken. Und ihr werdet sehen, dass die Wahrheit wird durchkommen. Die ist die ganzen Jahrhunderte durchgekommen. Die bricht durch, weil das andere zerbricht. Das andere zerbricht. Die Menschen sind nicht glücklich, die den anderen Weg gehen. Und sie werden das Glück suchen. Aber da müssen dann die da sein, die das ausstrahlen. Ja? Ohne, dass man Theater macht. Ohne, dass man jemand was aufzwingt. Sondern lebt. Aber wir brauchen Gruppen. Wir brauchen miteinander leben. Wir können das kaum mehr allein leben. Nicht? Das ist das, was ich meine. Und ich glaube, Sie spüren das Gleiche. Ja. Also, darum ist immer wieder wichtig, dass man so irgendwo zusammenkommt wie hier, nicht? Und dann miteinander den Weg geht, sich stärkt und man merkt, Hanno, ich bin nicht der Letzte, ja, der sich noch zu bekehren hat in diese Welt hinein. Nicht? Und Sie merken es zu allen Zeiten immer wieder. Immer mal mehr, mal weniger. Massiv und dicht. Und eigentlich, wie Johannes sagt, wir sollten innerlich diese Sicherheit und Freude haben. Diese Freude und damit auch die Sehnsucht, den anderen wieder zum Licht zu verhelfen. Wiederum nicht urteilen, nicht verurteilen, nicht lieblos. Das ist ja immer die Gefahr, wenn man darüber redet, dass das gleich so aussieht oder, ja, oder da man sogar hineinkommt in die Lieblosigkeit. Aber da muss man auch wirklich aufpassen. Das ist das wesentlichste Kriterium, sagt Johannes. Das Christusbekenntnis, und dazu gehört die Liebe, die Bruderliebe. Und das ist ein tägliches Ringen bei jedem von uns. Dann 6. Wir sind aus Gott, und wer Gott kennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Truges. Nicht? Also dieser Gegensatz zwischen denen, die aus Gott sind und denen, die nicht aus Gott sind, ist ganz allgemein gemeint. Es ist die Scheidung, die alle Gemeinden betrifft, zu denen Johannes spricht und also auch bei uns. Man erkennt aus dem Verhalten derer, die die Botschaft Christi vernehmen, welcher Geist sie ergriffen hat. Lassen diese Menschen sich davon ansprechen oder eben nicht? Von was lassen sich die Menschen ansprechen? Von was lasse ich mich ansprechen? Johannes sagt, je nachdem, wer auf uns hört, da wissen wir, er ist aus diesem Geist. Wer nicht auf uns hört, der ist aus dem Geist der Welt. Also auch hier von der, dass sich an der Verkündigung die Geister spalten. Und das können Sie manchmal erleben, dass wenn Sie die Wahrheit einfach sagen, hoffentlich in Liebe, dass plötzlich Menschen aufbegehren, dass sie sich aufregen. Sowas kann man doch heute nicht mehr sagen, dass sie davonlaufen. Ja, das ist nichts Besonderes. Sehen Sie, genau das ist es. Wer er sagt, wo wir die Wahrheit verkünden, jeder von uns, sehen wir, wer hört auf uns und wer hört nicht mehr auf uns, wenn wir diese Wahrheit leben und sagen. Und jetzt kommt ein sehr bekanntes Wort. Diese Liebe stammt aus Gott, der uns zuerst geliebt hat. Der Vers 7. Geliebte, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott gezeugt und kennt Gott. Das ist eine interessante Unterscheidung. Johannes stellt jetzt die Liebe also total in den Mittelpunkt. Hauptgebot. Und ich möchte Sie einfach einladen, ich ringe schon über 80 Jahre darum und es ist immer ein Ringen, machen Sie es auch. Um diese Liebe in Ihrem Denken, Reden und Handeln. Und wir werden meistens in diesem Punkt immer was zu beichten haben. Aber tun Sie es, das ist wichtig. Bei der Absonderung der Pseudopropheten vor den Christen will Johannes nun feststellen, dass der echte Christ ein Liebender ist. Und zwar so, wie jeder, der zur Welt gehört, ein Hassender ist. Er bringt also die Gegensätze, Hassliebe. Wäre es ja, das hat er ja schon im Kapitel 3, das wir übersprungen haben, sehr deutlich gesagt. Die Liebe ist also die Art Gottes. Die Welt kann auch ihresgleichen lieben, sagt Johannes im Johannesevangelium in 15, 19. Die Welt kann auch ihresgleichen lieben. Das heißt, aber da ist ein ganz interessanter Unterschied. Bei dem Wort, dass die Welt die ihren liebt, ist das griechische Wort Philein. Philein ist menschliche Liebe, also Sympathie, menschliches, ja, ich hab die gern, und wenn die nicht mehr gern habt, dann habt ihr halt nicht mehr gern, fertig. Das ist dieses Philein, ne? Die Freundesliebe, menschliche Liebe, ja. Dagegen hier, bei diesem Ausdruck hier, dass die Liebe aus Gott ist und der liebt, ist aus Gott gezeugt, nicht? Und kennt Gott, da ist das Wort Agapein. Das ist ein ganz anderes Wort. Agapein ist die göttliche Liebe. Dort, wo es heißt, wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich euch. Und wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Also mit derselben Liebe, wie der Vater liebt. Das ist ja nicht mehr menschlich. Das ist Agapein. Das ist die göttliche Liebe. Das ist die göttliche Tugend der Liebe, die uns in der Taufe eingegossen ist. Also ein ganz klarer Unterschied im Griechischen. Wie die Welt, die ihren liebt, das ist Philein, das ist rein menschlich. Das kann schnell umkippen in was anderes. Dagegen Agapein ist die göttliche Liebe, die die menschliche weit übersteigt. Also eine göttliche Fähigkeit in uns. Und das ist dieses, du bist mir wichtiger als ich. Dieses sich hingeben, wie wir es am Gleichnis Jesu sehen. Ein Beispiel Jesu, auf das er Johannes am Anfang hingewiesen hat. Wort Jesu und sein Beispiel. Ja. Und immer da, wo ich von mir weggehe, auch willentlich weggehe und den anderen wichtiger nehme, wächst diese göttliche Liebe. Das ist die göttliche Liebe. Und wissen Sie, Vincent Spadotti sagt ein ganz tolles Wort. Ich habe oft nachgedacht und gedacht, ja, wann bist denn endlich heilig? Sollen wir heilig sein, wie der Vater im Himmel heilig ist, aber wann ist das? Und da hat mir der Vinzenz eine tolle Antwort gegeben. Der sagt, wenn du liebst, bist du heilig. Wenn ich also Agape liebe, wenn ich diese göttliche Tugend der Liebe zulasse, wenn du mir wichtiger bist als ich, im Wort oder im Tun oder im Handeln, je nachdem, wie sich das ausdrückt, dann habe ich das Wesen Gottes in mir. Und das ist, was Johannes dauernd sagt, ihr habt die Art Gottes in euch. Und wenn ich das tue, wenn das Sein zum Handeln wird, wie er vorher gesagt hat, stehen Sie, dann ist das Heiligkeit. Gott ist heilig. Eben er, der die Liebe ist, das ist Heiligkeit. Das ist doch ein wunderbares Wort, verstehen Sie? Und diese Unterscheidung war mir noch wichtig. Wie die Welt, die ihren liebt, das ist was ganz anderes. Im Deutschen ist immer das gleiche Wort, verstehen Sie? Da können Sie keine Unterscheidung machen. Aber im Griechischen eine klare Unterscheidung. Ja. Das ist etwas so anderes wie das Wort, was eben Johannes hier gebraucht. Das Agapein. Und jeder wahrhaft Liebende ist aus Gott geboren. Nicht? Also wenn einer wirklich ganz selbstlos, vielleicht sogar zu seinem Nachteil, für den anderen da ist oder dem anderen dient oder auch tut, nicht? Das ist die göttliche Liebe. Gott hat geliebt zu seinem Nachteil. Er hat sein Leben hingegeben, ja, und so weiter. Das ist die göttliche Liebe. Und Sie werden staunen. Und zwar noch nicht lang habe ich von einer jungen Frau erfahren, da war die Kindheit total ruiniert. Die war also liebesunfähig, kann man sagen. Das heißt, wenn ich nicht geliebt worden bin als Kind, dann liebe ich mich selber. Also ich werde zum Egoisten, also nur noch haben und was kriegen und so. Ja? Das ist ganz tief drin dann. Der Mensch ist zu kurz gekommen und sucht überall. Und das hat diesen Menschen total in die Depression und in die Not getrieben. Also das heißt, sinnlos. Ja. Und dann ist ihm geholfen, dieser Frau geholfen worden, über so eine Institution, die ja so weltweit schon ist. Und sie kennen ja diese verschiedenen Dinge. Und sie hat wunderbar ausgerückt, hat sogar geheiratet und sagte, ich habe erlebt, wenn ich von mir ganz weggehe, und für den anderen etwas tue, ohne irgendetwas für mich haben zu wollen, dann bin ich unheimlich glücklich. Sie hat also das erfahren, wenn ich von mir weggehe, also willentlich sogar, ja, willentlich weggehe, nicht ich suche mich, mein Vorteil, sondern es geht mir um dich. Wo fällt's dir? Was kann ich für dich tun? Auch wenn ich vielleicht auch gern was hätte, aber nein, ich verzichte auf, es geht mir um dich. Das, was sie plötzlich erlebt hat, dort, wo ich haben wollte, war ich unglücklich, weil ich nie das gekriegt habe, was ich haben wollte. Und dort, wo ich willentlich das tue, erfahre ich, das sind die Früchte des Geistes. Friede, Freude, Glück. Das war mir ein so wichtiges Wort. Genau das ist die göttliche Tugend der Liebe. Die ist erfahrbar, aber ich muss sie tun. Die Liebe muss ich tun. Das ist was anderes. Ich muss mich bei dieser Liebe sehr oft, wenn nicht sogar immer, überwinden. Ich muss bewusst auf meine egoistischen Tendenzen verzichten, um des Du's willen. Wenn Sie daheim einen schwierigen Kollegen haben, Arbeitskollegen, und Sie denken, es wäre mal gut, wenn ihr den mal besuchen tät, da ist vielleicht krank oder sowas, aber es kostet mir unheimlich Überwindung. Ich ging lieber jetzt zu einem guten Freund, wo man Kaffee trinkt und das wäre schön. Sehen Sie, das ist keine Liebe, wenn ich zum Freund gehe, Kaffee trinken, obwohl es auch nett ist und so, nicht? Nichts dagegen. Aber wenn ich mich überwinde, statt das Angenehme, für mich Angenehme, zurückstelle und sage, ich gehe zu diesem kranken Kollegen, der ein bisschen ein rassliger Kerl ist, nicht und nichts glaubt, aber dem mache ich jetzt eine Freude, selbstlos. Da werden Sie staunen, wenn Sie das tun, wenn Sie zurückgehen, was für eine tiefe Freiheit und Freude Sie in sich haben. Das ist die göttliche Tugend der Liebe. Die muss ich tun. Die Liebe kostet mir das Leben. Hier haben Sie das Beispiel. Ich muss mich immer überwinden, das eine zu lassen, das andere zu tun. Wenn Sie, ich war ein sehr, und bin es heute noch, ein sehr schüchterner Mensch. Ich habe aber so, ich bin so weit heil geworden, dass ich jetzt vor Sie hinsitzen kann und was sagen kann. Hätte ich am Anfang nach der Priesterweihe nicht gekonnt. Auch nach der Priesterweihe. Und als ich dann Kaplan war, in einer Stadt, Großstadt, dann ging es darum, wir hatten eine ganz neue Pfarrei, keine Kirche, kein Pfarrhaus, nichts, jeder hat sich irgendwo eingemietet. Und dann ging es darum, die Leute muss man ja besuchen. Ja. Ich habe also nur die besucht, wo was nicht gestimmt hat, auf Deutsch gesagt. Ich muss mich jeden Tag überwinden, in ein Haus reinzulaufen. Du wusstest ja nicht, wirst angenommen oder fliegst raus. Ich habe zwar die Methode von Johannes Paul II., Johannes dem 23. übernommen, den Schutzengel vorausgeschickt, und das ist die beste Methode. Ich bin nie rausgeflogen. Nee, der hat alles vorbereitet. Und ich war so glücklich, wenn ich wieder zurückgekommen bin und konnte den Menschen irgendeinen Weg zeigen. Ich musste mir wieder genauso überwinden, genauso wie am Tag vorher. Es ist nicht leichter geworden, nie leichter geworden. Ich sage Ihnen das als Beispiel, nicht als irgendwas, sondern als Beispiel. Jetzt kann ich darauf verzichten und suche immer das Angenehme. Es gibt ja nur so viel, was man auch noch tun kann, was auch noch gut ist. Verstehen Sie? Merken Sie? Auch noch gut ist. Ja. Aber das ist die Agape. Und Sie werden merken, da kommen die Früchte des Geistes. Da wächst das Göttliche in uns. Und Sie werden nichts verpassen. Das, was Sie verzichten bei diesem Überwinden, das wird Ihnen 100-mal zurückgegeben. Ich bin immer ganz glücklich zurück. Ich weiß noch, ich komme mal zu weit weg, aber da hat mich mal ein bekanntes Ehepaar auch, wo ich der Kaplan war, eingeladen und gesagt, Vater, kommen Sie heute oben mal, wir zwei verstehen uns nämlich so richtig. Ich als junger Kaplan, die mit vier Kindern, verstehen Sie, älter, also habe ich mit denen geredet und so. Ja, und dann, der Effekt war, die sind sich um den Hals gefallen und es war also toll. Und ich bin raus in die Nacht, es war ja schon viel spät Abend, der Mond stand am Himmel, ich weiß nicht genau, ich stand auf der Straße und denke, jetzt hast du denen geholfen, ja, wirklich wieder glücklich zu sein und du hockst und du stehst jetzt allein auf der Straße. Und dann kam aber ein Glück über mich, denen geholfen zu haben, wieder zu verstehen und zu lieben. Da habe ich gesagt, ich möchte gar nicht tauschen mit denen. Aber das sind so Dinge, ich kenne sie nicht, ich kann nicht von Ihnen erzählen. Aber das ist das, was Sie erleben, verstehen Sie? Dort, wo ich von mir weggehe, etwas tue, willentlich. Liebe ist tun, das ist mir so wichtig geworden. Liebe ist tun. Und da haben Sie jeden Tag eine Möglichkeit. In Ihrem Umfeld der Arbeit lassen Sie diese Liebe wachsen und Sie werden staunen, was sie im Anderen bewirkt. Das ist das Göttliche in Ihnen. Das ist das Göttliche in uns, von dem Johannes dauernd spricht. Das ist das Licht. Es ist die Liebe. Ja? Aber das hat nichts mit Gefühl und weiß ich, mit Sentimentalität zu tun. Das hat mit Lebenshingabe zu tun. Ja? Also ich möchte Sie einfach ermutigen, dass Sie Erfahrungen machen mit der Wirklichkeit. Ja? Dann, wo war es am letzten 8? Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Also die Folge des vorhergehenden Satzes, wer nicht liebt, erkennt auch Gott nicht. Dann kommt eben dieser bekannte Satz, Gott ist Liebe. Das kennt jeder. Der große Satz. Und dieser Satz gehört zu den grundlegenden Aussagen über das Wesen Gottes. Und wenn dieses Wesen mein Wesen geworden ist in der Taufe, das Göttliche in mir, dann ist es die Liebe. Ja. Aber jene Liebe, die Christus uns vorgelebt hat. Und dieser Satz, wie gesagt, gehört also zu diesen entscheidenden Aussagen. Was ist in seinem Wesen Gott? Und so muss der Mensch sich entscheiden zwischen der Welt des Unglaubens und Hassens und der Welt des Glaubens, Gehorchens und Liebens. Zu unterscheiden. Zwischen Unglaube und Hassen und der Welt des Glaubens, des Gehorchens, auf Gottes Wort, und Liebens. Und Johannes denkt über die Verschiedenheit des Wesens von Gotteskindern und Teufelskindern nach. Also er nennt die Dinge so. Und so kommt er zur Unterscheidung des Christlichen. Johannes folgert das Wesen der Gotteskinder aus dem Wesen des Vaters. Das Wesen der Gotteskinder ist das Wesen des Vaters. Und dieses Wesen des Vaters ist ein sich verborgen, wird aber offenbar in der Selbstoffenbarung Gottes. Es ist ein sich verborgen, wird aber offenbar in der Selbstoffenbarung Gottes, nämlich in seinem Heilshandeln, seine Liebe. Und davon spricht dann Johannes in den nächsten Versen. 9. Darin ist die Liebe Gottes unter uns erschienen, dass Gott seinen einzig gezeugten Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin also ist die Liebe Gottes erfahrbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte. Also das verhüllte Wesen Gottes, von Ewigkeit verhüllte Wesen Gottes, ist gerade dadurch erkennbar geworden. Im Alten Testament haben wir alle verschiedene Stellen, aber sichtbar, erkennbar ist das Wesen Gottes durch die Fleischwerdung Jesu Christi geworden. Und es sollte nicht nur eine Eigenschaft Gottes offenbart werden, sondern Gott selbst, und zwar als Liebender. Nicht nur eine bestimmte Seite Gottes soll offenbart werden. Wenn Gott sich nennt, ich bin der Barmherzige, ich bin der und der und der, ja, sondern mit Jesus Christus ist das ganze Sein Gottes offenbart worden, in seiner Person, ansprechbar, sichtbar, ja, hörbar. Und was in Jesus offenbart worden ist, der Liebende, ist schon immer in Gott. Aber unter uns wurde das erst erfahrbar im Kommen seines Sohnes. Und Johannes nennt Jesus einzig Geborenen. Eben, das ist ein Hinweis auf die einzigartige Herkunft des Gottessohnes, der allein dem Menschen die Offenbarung von Gott bringen konnte, weil er vom Vater kommt, weil er beim Vater war, weil er eins ist mit dem Vater, sonst könnte er ja nicht die Botschaft vom Vater bringen. Deshalb einzig geborenen Sohn. Er ist verlässlich. Und das ist jetzt die beglückende Botschaft, die Mitteilung des unzerstörbaren Gotteslebens an die Menschen durch den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Unzerstörbaren Gotteslebens und ist in uns. Dann 10. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Auch ein sehr bekannter Satz. Johannes denkt weiter über das Wesen der Liebe also jetzt nach und kommt zu dieser Erkenntnis, dass die volle Offenbarung dessen, was Liebe ist, erst seit jenem Ereignis besteht, das der Mittelpunkt der christlichen Verkündigung bildet, nämlich die Menschwerdung und der Opfertod Jesu. Die volle Offenbarung der Liebe Gottes, des Wesens Gottes, kommt darin zum Ausdruck. Nicht? Im Mittelpunkt der christlichen Verkündigung, Menschwerdung und Opfertod Jesu und Auferstehung. Darum verstehen Sie auch, warum gerade diese zwei Dinge immer wieder neu angegriffen werden. Die Menschwerdung Jesu aus der Jungfrau Maria, denn zwei Menschen können niemals Gott hervorbringen, das geht nicht. Ist auch logisch. Sehen Sie? Und der Opfertod Jesu, die Auferstehung, ist nicht das Symbol, sondern ist Realität. Das ist das eigentliche Christliche. Und die Liebe konnte nicht durch Menschen zu einer wirksamen Macht in der Welt werden, sondern allein durch Gott, die Liebe zu einer wirksamen Macht. Die wahren Liebeskräfte sind erst durch die Initiative Gottes in die Welt geströmt. Die wahren Liebeskräfte. Die Menschen waren dieser erbarmenden Liebe Gottes bedürftig, aber zur Kraft der Liebe waren die Menschen keineswegs fähig. Vielleicht ja, aber nicht Agapein. Göttliche Liebe.